Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Am Tag der amerikanischen Notenbankentscheidung, die Zinsen dürften um 25 Basispunkte gesenkt werden. Außerdem dürfte Jerome Powell bei den Aussichten ein bisschen zurückrudern. Der Markt geht bereits davon aus, dass wir Ende Januar keine weitere Senkung sehen werden. Ja, abseits der Notenbanktagung heute Nacht tagt auch die japanische Zentralbank. Die soll die Zinsen beibelassen. Und Nvidia sieht einen Erholungsversuch dank positiver Kommentare des Anlegermagazins Barron's. Und wir warten auf Ergebnisse von Micron heute Abend nach dem Closing der Wall Street. Ansonsten warnt der ein oder andere vor überhöhtem Optimismus an der Wall Street, so Apollo Investment und die Bank of America in der monatlichen Umfrage der Fondsmanager. Wir sehen ein Rekordtief bei der Allokation in Cash und ein Rekordhoch bei der Allokation in amerikanische Aktien. Dass die Wall Street im Vorfeld der heutigen Notenbankentscheidung ein bisschen umhereiert, ist eigentlich nicht wirklich überraschend. Und das, obwohl die Erwartungen im Wesentlichen wohl eingehalten werden dürften. Wir sehen eine fast 80% Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanische Notenbank die Leitzinsen heute um 25 Basispunkte senken wird. Das ist hier eine Statistik des FedWatch-Tools der CME, und genauso erwartet man für die Tagung im Januar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Zinsen, die beibehalten werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt hier bei fast 80%. Wenn Jerome Powell also genau das heute signalisiert, müsste sich das Ausmaß der Überraschung an der Wall Street eigentlich in Grenzen halten. Wenn die Notenbank die Zinsen deshalb nicht weiter reduziert im kommenden Jahr, weil das Wachstum der Wirtschaft besonders stark ist und das wird hervorgehoben, ja, dann müsste das ja für die Wall Street eher von Vorteil sein. Wenn Jerome Powell allerdings die Blicke auf die Inflation lenkt und die Tatsache, dass so mancher Inflationsindikator anfängt zu stagnieren oder teils sogar anfängt anzuziehen, dann könnte die Reaktion eher negativ sein. Wir hatten die Erzeugerpreise über den Erwartungen, in weiten Teilen jedenfalls, die Im- und Exportpreise ebenfalls, aber die Verbraucherpreise lagen im Rahmen der Schätzungen, vor allem die Mietpreiskomponente hat die Erwartungen verfehlt, und das ist in den Verbraucherpreisen ein sehr wichtiger Indikator. Also die US-Notenbank im Fokus, um 20 Uhr die Entscheidung, um 20.30 Uhr dann beginnt die Pressekonferenz von Jerome Powell. So, abseits der Notenbanktagung sehen wir zunehmend Kommentare zum Optimismus an der Wall Street. Hier mal eine Statistik von Apollo Investment. Der Prozentsatz an Investoren, die das Risiko eines Crashs innerhalb der nächsten 6 Monate auf unter 10% einschätzen, hat ein Rekordniveau erreicht. Nun muss ich ehrlich sagen, ist die Ausgangsfrage eigentlich eine, naja, etwas komische, denn also wer kann schon einen Crash vorhersagen? Also die Fragestellung ist ein bisschen merkwürdig, aber nichtsdestotrotz wird damit vor allen Dingen zum Ausdruck gebracht, wie viel Optimismus da ist. Etwa 43% der befragten Investoren sehen also ein Risiko von unter 10%, dass ein Crash kommen könnte. Und das ist in der Tat im historischen Vergleich, wie die Statistik hier auch zeigt, ausgesprochen niedrig. So, jetzt gehen wir mal über zu der monatlichen Umfrage der Bank of America, die, finde ich, auch hier einige sehr spannende Punkte zusammenfasst. Fangen wir mal an mit dem Sentiment oder mit einer groben Zusammenfassung der Bank of America. Fazit der Umfrage: Wir haben super bullische Stimmung. Wir haben ein Rekordtief bei der Allokation in Aktien. Wir haben ein Rekordhoch bei der Allokation in amerikanische Aktien. Wir haben im Vergleich Allokation US-Aktien, Europa das größte Gap seit der europäischen Schuldenkrise im Jahr 2012 und wir haben Risikobereitschaft bei globalen Fondsmanagern auf einem 3-Jahres-Hoch. Also das ist schon sehr viel Optimismus und schauen wir uns dazu mal einige Grafiken an. Hier sehen wir den Stimmungsindikator der Bank of America, der beinhaltet die Cash-Niveaus, die Barallokation, die Aktienallokation und das erwartete Wirtschaftswachstum. Und wir sehen hier, dass jetzt das höchste Niveau erreicht wird bei diesem Stimmungsindikator seit August 2021. Und vor allen Dingen hatten wir jetzt im Dezember im Vergleich zum November den größten Monatsanstieg seit Juni 2020. Also man sieht, wie seit den Wahlen Optimismus nochmal richtig nachgezogen ist und damit einhergehend natürlich auch der amerikanische Aktienmarkt beflügelt wurde. Wir sehen das vor allen Dingen auch bei der Allokation in Cash. Auch die Statistik ist ganz spannend. Ein Rekordtief bei der Allokation in Barmitteln. Wir hatten im Dezember den größten Monatsrückgang bei der Cash-Allokation in 5 Jahren. Das ist im historischen Vergleich ausgesprochen niedrig und die Bank of America betont, dass historisch betrachtet so niedrige Cash-Niveaus oftmals ein Zenit am Aktienmarkt signalisieren. So, jetzt schauen wir uns nochmal an. Die Wall Street saugt ja zurzeit und seit geraumer Zeit schon die globalen Finanzmärkte leer. Das Kapital fließt allesamt an die Wall Street. Also allesamt ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber man sieht, die Musik spielt in den Vereinigten Staaten und die Gewichtung der Wall Street auch im MSCI World wird immer größer. Und dazu mal ein Blick auf die Spanne zwischen der Übergewichtung Wall Street im Vergleich zu Übergewichtung europäische Aktien, also die Euro-Länder, um genau zu sein. Und hier sehen wir das größte Gap seit mittlerweile Juni 2012. Das war das Umfeld der europäischen Schuldenkrise und zeigt, finde ich, sehr schön, wie die Wall Street berechtigtermaßen den Rest der Welt leersaugt. Denn wir haben im internationalen Vergleich besonders hohes Produktivitätswachstum. Wir haben ein reales Wirtschaftswachstum, das sehr hoch sein wird, jetzt auch im 4. Quartal. Wir haben eine Erholung bei dem Gewinnwachstum der Unternehmen. Also und gleichzeitig eine US-Notenbank, die die Zinsen senkt, obwohl die Umfrage der Bank of America zeigt, dass ja, 80% der globalen Fondsmanager rechnen mit weiteren Zinssenkungen. Wie dem auch sei, ganz interessant, die Renditen langlaufender Staatsanleihen dürften trotzdem eher steigen. Also man setzt hier kurzum auf eine steilere Zinskurve. So, jetzt kommen wir mal weg von der Bank of America Umfrage zur Bank of Japan. Die wird heute auch eine wichtige Rolle spielen. Heute Abend wird die Tagung umgesetzt. Man geht davon aus, die Zinsen bleiben unverändert. So vor etwa 1-2 Wochen hieß es noch, wir haben den Yen im Auge. Ne? Es sei auch eine weitere Zinsanhebung, sei durchaus denkbar. Das hat sich aber innerhalb von 7-8 Handelstagen komplett geändert. Mittlerweile ist die Basisannahme, Japan wird die Füße stillhalten. Sollten die Zinsen wieder der Erwartungen aber doch angehoben werden heute Nacht, kann das zum einen den Yen stärken und zum anderen den Yen-Carry-Trade schwächen, was in Folge auch den Tech-Sektor an der Wall Street schwächen könnte. Das Kapital, das dort geliehen wird, fließt oftmals in den Sektor, der besonders gut läuft, und das waren die Tech-Werte. So, die EZB lässt die Tore offen für Zinssenkung, das ist bekannt, aber man liest heute Morgen auch, der EZB ist natürlich bewusst, dass ein schwächerer Euro mögliche Einfuhrzölle etabliert durch Trump ausgleichen kann. Ich möchte hier aber mal warnen, Donald Trump hatte erst vor wenigen Tagen China gemahnt, zu versuchen, Einfuhrzölle durch eine Abwertung der Währung wieder zu neutralisieren. Also da wird Donald Trump auch gut hinschauen, ob in dem Fall, in dem zum Beispiel ein schwächerer Euro oder eine Euro-Dollar-Parität Einfuhrzölle wieder ausgleichen können, da könnte Trump die Daumenschrauben sogar noch ein bisschen mehr anziehen. So, wir haben heute Morgen und einige Quartalszahlen, die aber alle für die Wall Street nicht besonders wichtig sind. Jabil Großer Kurssprung, 10% heute Morgen, sehr gute Zahlen, Umsatz, Ertrag, Aussichten, alles besser als erwartet. Bei General Mills dafür eher Gegenwind, Konsumgüter. Hier war das abgelaufene Ergebnis im letzten Quartal ja eigentlich ganz gut, der Umsatz auch, aber das Management warnt, die Umsätze und Ergebnisse waren unter anderem deshalb höher, weil Buchungen vorgezogen wurden. So, also Wachstum wurde quasi vorgezogen. Das fehlt dann im weiteren Jahresverlauf und man senkt dementsprechend die Jahresprognosen, die Aktie also unter Abgabedruck. Ja, Nvidia und AMD, die haben es in den letzten Tagen schwer gehabt. Nvidia wird jetzt da zur Wochenmitte verteidigt von dem Anlegermagazin Barron's. Hier heißt es zum einen, dass sollte Nvidia die 200-Tage-Linie testen, die bei $115 liegt, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt, aber diese Marke dürfte zum einen halten. Und der zweite Punkt, man darf nicht vergessen, dann, dass Jensen Huang am 6. Januar bei der CES eine Rede halten wird und die könnte ein erneuter Katalysator sein für wieder steigende Kurse bei Nvidia. Wir lesen auch in den Medien, dass Microsoft in diesem Jahr rund 485.000 Nvidia Hopper GPUs erworben hat, Grafikprozessoren, doppelt so viel wie der zweitgrößte Kunde von Nvidia, Meta Platforms. Microsoft generiert etwa 13% des Gesamtumsatzes von Nvidia. So, dann Mastercard hebt die Dividende an. That's nice, aber die Dividendenrendite ist trotzdem unter 0,6%. Es wird aber ein Aktienrückkaufprogramm etabliert und ausgeweitet um $12 Milliarden. Das sind immerhin rund 2,5% der Marktkapitalisierung. Boeing feuert wieder auf allen Zylindern. Die Produktion aller Flugzeugmodelle ist jetzt wieder am Laufen nach dem Streik, der die Produktionsstrecken stillgelegt hat. So, Birkenstock meldet gute Zahlen. Ich muss ganz kurz mal schauen, was die Aktie macht in Reaktion auf die Ergebnisse. 7% im Plus nach dem Opening. Der Umsatz, das Ergebnis über den Erwartungen, die Aussichten für das Fiskaljahr 2025 im Rahmen der Schätzungen, aber wirklich auf konstanter Währungsbasis ordentliche Zahlen. Wir sehen hier ein voraussichtliches Umsatzwachstum von rund 16% mit einem EBITDA-Margen von rund 31%. Also das ist wirklich ordentlich. Ja, in Europa und in Asien tut sich einiges im M&A-Bereich, im Fusions- und Übernahmesektor. Honda Motor und Nissan Motor führen Fusionsgespräche. Man will durch einen eventuellen Zusammenschluss Tesla und den chinesischen Autoherstellern mehr Wettbewerb machen zum einen, und zum anderen wurden die Gespräche auch dadurch angefacht, dass Foxconn versucht hat, Anteile an Nissan zu erwerben. Also in anderen Worten, Nissan würde bevorzugt Honda als Partner sehen. Die Frage wird sein, ob das dann wirklich zustande kommt. Die Gespräche, wie gesagt, befinden sich noch in einem frühen Stadium. So, Commerzbank. Na, die UniCredit hat die Anteile weiter ausgeweitet auf 28%. Sie kann bis auf 29,9% ausweiten. Die Autorisierung hat man. Und ab 30% muss man dann offiziell ein Übernahmeangebot für die gesamte Commerzbank einreichen. Das Management dort ist von dieser Idee nicht wirklich begeistert. Man stemmt sich quasi dagegen, obgleich man sagen muss, Europa, die Euroländer brauchen mehr starke Banken, die über die Grenzen hinausgehen, der nationalen Grenzen hinausgehend aktiv sind und auch mehr Gewicht kriegen gegenüber den amerikanischen Banken. Das bleibt also hier ausgesprochen spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.